Basel-Podcast Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hasselhörer und Hörerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 8. Folge mit der lieben Frau Dr. Jutta Kranich-Rittweger, darf ich ja sagen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja, am Anfang würde ich ganz gerne, dass du ein bisschen was über dich erzählst, über deinen Werdegang, über dein Leben. Es ist ja wirklich sehr vielseitig und du hast viel geschafft in deinem Leben. Ach so, darf ich überhaupt duzen? Ich duze die ganze Zeit. Genau. Dass wir faktisch und praktisch ganz am Anfang vielleicht beginnen mit der Zulassung, die dir verweigert wurde zum Abitur.
Ja, das hatte auch was mit meiner Kindheit und Jugend zu tun. Ich bin eine Pfarrerstochter, aufgewachsen in Thüringen. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, auch so meine Sichtweise von der Welt zum Glauben. Ich habe 11 Jahre in der Kurrente gesungen zum Beispiel und da ist dann auch ein Zugang zum Glauben entstanden. Ich habe dann bin extra in die FDJ, weil ich also unbedingt Abitur machen wollte und Medizin studieren. Das war mein Kindheitstraum, mein Jugendtraum. Eigentlich schon seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und es ging dann erstmal so weiter, dass ich kein Abitur machen durfte. Das war ja damals zu DDR-Zeiten so, dass man 2 auswählte, die möglichst Offiziersbewerber waren in der Klasse. Und das gab es auch in meiner Klasse. Also 2 Jungs wollten Offiziere werden. Und damit waren die beiden Plätze auch vergeben. Dann gab es noch ein Gespräch mit dem Kreis des Rat des Kreises, so hieß das. Und da war ganz klar, das kommt für mich nicht in Frage. Das war ein Satz, den ich ganz oft gehört habe. Das kommt für dich nicht in Frage, aufgrund auch, ich sage das schon mal, meiner Herkunft mit. Und dann ist eigentlich etwas passiert, das habe ich auch nicht entschieden, dass mein Vater eines Tages nach Hause kam und sagte, ich habe jetzt für dich eine Lehrstelle. Und zwar kannst du Apothekenfacharbeiter werden. Ich habe die Frau, das war ein ganz tragischer Unfall, des Apothekers beerdigen müssen. Und wir sind da ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine freie Lehrstelle. Und wenn deine Tochter möchte, kann sie kommen. So bin ich also erstmal
Von 0 auf 100 quasi irgendwie.
Ja. Bin ich also erstmal Apothekenfacharbeiter geworden, nicht Apothekenfacharbeiterin, das gab es gar nicht.
Ach so, okay.
Das war also.
Weil innerlich möchte ich sofort widersprechen, wenn Sie sagen, ich bin Apothekenfacharbeiter, ja.
Nein, das ist so. Und heute Wahnsinn, heißt es PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin. Das ist mir nach der Wende dann auch noch so anerkannt worden. Ja, dann habe ich gemerkt, auch doch, Apotheke macht Spaß. Und ich habe die Lehre dann ohne Probleme auch überstanden.
Wie lang? 2 Jahre?
Die ging länger, 2,5 Jahre. Okay. Wir haben sie aber aufgrund meiner guten Leistung 2 Jahre und auch Dinge anerkannt. Und ich habe auch das Angebot gehabt, Pharmazie-Ingenieur zu werden. Da gab es also in Leipzig eine Möglichkeit. Hätte man also aufbauen können, Pharmazieingenieur, Apothekerin in ihrem Falle zu studieren. Ja. Das habe ich dann auch nicht gemacht, sondern mein Wunsch war nach wie vor Medizin. Ich habe dann Abendschule begonnen. Ich hatte Lehrer, die mich noch von der anderen Schule kannten, die haben mich unterstützt, aber es kam wieder nicht in Frage.
Okay.
Dann habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Es gab eine Möglichkeit, damals über eine Sonderreifeprüfung in Jena zum Theologiestudium zu gelangen. Das habe ich, das war 3 Tage eine Prüfung auch gemacht und bin fast gescheitert an Marxismus-Leninismus. Das war nämlich auch ein Teil der Prüfung.
Ach so, echt? Okay. Ja,
genau.
Aber nur fast gescheitert, also Sie haben es geschafft.
Ja, ich habe alles andere natürlich geschafft, ja. Geschichte und da musste man Klausuren schreiben, dann hatte man auch Gespräche und genau, das war dann die Zulassung 1981 und ich habe dann 2 Jahre in Jena studiert, bin dann richtig in die Kreise gekommen, die sich zu Schwerter zu Flugscharen gesammelt haben, Friedenskreise, das war ja damals ein großes Thema, ja. Die Friedensbewegung. Und da habe ich eigentlich, glaube ich, weniger studiert als Dinge.
Ja, aber ich glaube, das ist fast viel wichtiger. Und also Sie waren dann vor allem sehr politisch aktiv in den Zeiten.
Genau. Politisch insofern, dass wir auch ein kleiner Kreis waren zunehmend, der sich mit den Plakataktionen vorbereitet hat. Wenn das Pfingsttreffen der Jugend war, der FDJ, dann haben wir uns mit diesen Plakaten also präsentiert. Eins können Sie hinter mir noch sehen.
Ach schön. Das ist ja für mich immer und meine Generation sehr, sehr spannend, weil man sich das so schlecht vorstellen kann eigentlich, wie viel da geändert wurde und wie viel wir heute auch als Frauen, also wie viel uns möglich ist und wie viel sie dafür kämpfen mussten.
Ja, das war ja nicht nur ich, das war die Gemeinschaft. Also alleine hat man das nicht hinbekommen. Da war man ja auch sofort beobachtet von der Stasi, sehen Sie ja auch zwei Menschen auf dem Bild. Und das Plakat heißt Macht Liebe statt Krieg.
Ja.
Ich habe dann da auch natürlich eine Szene in meinem Kopf, wie ich saß dann zum Beispiel einmal auf der Schulter eines jungen Mannes und wir wurden dann alle zu Boden gerissen und auch geprügelt. Oder es sind auch aus meiner Gruppe zwei in Zug gesetzt worden Richtung Westen. Also das waren ja auch Erfahrungen, die natürlich einen in der Zeit wachgerüttelt haben einfach.
Ja.
Und es gab ein Plakat von einem anderen Kommilitone, der ist dafür dann auch erstmal inhaftiert worden. Wer nicht wählt, wird gequält. Oder es ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortwährend Böses muss gebären. Also nach Schiller, also im Blick auf Kriege,
ja.
Dass da ja etwas fortschreitet an Zerstörung. Das waren Wahrheiten, die durften weniger damals in die Öffentlichkeit, schon gar nicht zu solchen Veranstaltungen. Das war natürlich auch unmöglich. In dieser Gruppe gab es dann auch, wie sich später herausgestellt hat, einen Theologiestudenten, der gezielt bei der Stasi war und Theologie studierte. Auch das war ja gewollt.
Ah, okay. Und das wusste keiner praktisch dann.
Wer das war, so im Nachhinein. Wussten wir damals nicht.
Ja.
Nein. Es war nur eben merkwürdig, dass immer schon die Aktionen bekannt waren.
Ja, aber trotz allem haben Sie sich praktisch nicht abbringen lassen, sich politisch weiter zu aktivieren und
nee, das war
das demokratische Ziel. Und
genau.
Ja, sehr schön. Und dann haben Sie praktisch weiter Theologie studiert.
Ja, ich bin dann nach Halle gewechselt und habe da auch weiter mich politisch engagiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Kind bekam. Da war das einfach eine Zeit, die habe ich einfach zu gefährlich gehalten, abgeholt zu werden und ein kleines Kind zu haben. Und das ging ja dann auch so weiter, dass ich, als ich fertig war, erstmal eine Assistentenstelle hatte, was gut war in der theologischen Fakultät. Und ich habe aber 1989 im August beschlossen, ich gehe jetzt ins Vikariat. Es ist nicht die Zeit der Doktorarbeit, es ist die Zeit
der Praxis.
Mitzumischen, ja. Der Praxis und aufzustehen. Und das war natürlich dann Herzklopfen kostenlos, weil die Markkirche in Halle, wo ich Vikariat machte, war randvoll mit Menschen, die ausreisen wollten, die Veränderungen wollten, die auch im Land bleiben wollten natürlich. Und sehr, sehr im Fokus auch der Stadtsicherheitsdienst war. Ich habe selber zwei Sachen dazu, dass man sich das vorstellen kann. Die letzten Monate vor der Wende stand dann Tag und Nacht ein Auto vor meiner privaten Wohnung. Und man war ja dann auch humorvoll. Man brachte ihnen dann auch Tee und ein Stück Kuchen.
Ja.
Stasi-Akte gab es natürlich auch. Und was ganz verrückt war, ist ja auch, was man dann so hinterher erfahren hat, wo auch Pfarrer zum Beispiel hingebracht werden sollten, also wenn das weitergegangen wäre.
Okay, wow. Und dann haben Sie Ihr Vikariat nach 2 Jahren wahrscheinlich fertig gemacht. Also Genau. Die Regeln sind damals wie heute wahrscheinlich gleich.
Genau so.
Und dann dachten Sie sich aber irgendwie,
habe ich noch weitergemacht, 3 okay. Jahre in Sendungszeit. Und ich habe damals zu diesem Zeitpunkt auch, wie man es auch nennen mag, Kritik geäußert an den zunehmend gleichen Bedingungen. Also ich hatte meine Fragen an Soldatenseelsorge, ich hatte meine Fragen, dass man Religionsunterricht integriert in die Schule und außerdem an die größte Frage, die ich hatte, war, das ist teile ich heute immer noch, dass man eben über das Kirchensteuereinzugsverfahren die Kirche und den Staat sehr dicht zusammen hat und bringt. Das war einer meiner Kritikpunkte. Ich habe, das will ich jetzt auch nicht ausführen, mich dann entschieden, 1994 doch nicht weiter in ein Pfarramt zu gehen. Ich hätte da aufhören müssen und hätte dann ein Dorfpfarramt bekommen. Und das erschien mir privat nicht möglich mit einem kleinen Sohn. Und es erschien mir aber eben auch nicht mehr so ehrlich, dass ich sage, ich kann ja alles vertreten, was ich auch zu vertreten habe als Pfarrerin. Und dazu kam, dass ich eine berufliche Rehabilitierung bekommen habe. Das hatte ich auch eingereicht. Das ging damals mit dem Kultusministerium. Die haben also den Abschluss des Pfarramtes und des ersten, zweiten Staatsexamens genommen und haben gesagt, das ist jetzt sozusagen ihre Abiturnote. Dann bekam ich also 94 einen Anruf von einem Rechtsanwalt, der das alles vertreten hat und hat gesagt, Sie können jetzt Medizin studieren, Sie haben einen Medizinstudienplatz. Und das war natürlich eine Wende im Leben.
Ja, so richtig. Ja. Hätten Sie damit noch gerechnet, dass die Wende nochmal kommt?
Ja. Ach, dass die Wende kommt, ja.
Ach so, nee, die Wende zum Medizinstudium, aber auch die.
Ja. Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut, wenn meine Lebenssituation damals so gewesen wäre, dass ich nicht zufrieden war mit ihr.
Mhm.
Das hat mich auch, und natürlich das Glück, so, jetzt kannst du das machen, was du immer eigentlich auch schon im Blick hattest. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne Pfarrerin war.
Ja.
Das war es nicht. Und kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, das ist ja so weit nicht nur auseinander. Es gibt ja Berührungspunkte.
Das stimmt. Mehr als man denkt, finde ich auch.
Ja, einen kann ich schon sagen. Der Unterschied für mich ist, die Mediziner und auch die Psychotherapeuten, was ich ja dann letztendlich geworden bin, heilen Krankheiten. Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Sie geben Medikamente unter anderem und das ist in der Seelsorge anders.
Genau, die Diskussion haben wir auch gerade in einem Seminar, also wie die Bindungspunkte zwischen Psychotherapie und Seelsorge sind. Mhm. Und in der Psychotherapie ist ja vor allem, dass man Krankheitsbilder erkennt und dann auch Medikamente verschreibt, was SeelsorgerInnen gar nicht machen dürfen.
Beziehungsweise sie so lange begleitet, auch ohne Medikamente, dass eine Heilung auch eintreten kann.
Ja. Und dann haben Sie endlich Medizin studiert.
Genau, bis zum Physikum.
Mhm. Mit Kind, also das ist ja auch eine Wahnsinnsleistung so im Nachhinein.
Und ich musste auch halbtags arbeiten, weil ich ja kein Stipendium mehr bekam. Ich hatte ja schon einmal eins bekommen und das war die Grenze auch meiner Möglichkeit.
Mhm.
Ich habe dann angefangen, zum Glück war das möglich, als das erste Mal als Seelsorgerin angestellt über die Klinik eine halbe Stelle zu bekommen. Und das hieß für mich, also ich habe halbtags gearbeitet, habe das Studium gemacht und hatte meinen Sohn. Und das habe ich dann so entschieden, dass ich wollte immer einen eigenständigen Beruf haben, also über eine kassenärztliche Zulassung, dass ich dann gesagt habe, gut, du wirst Psychotherapeutin, dieser Weg ist auch möglich. Also habe ich dann ein komplettes Psychologiestudium gemacht und war 2000 fertig und habe dann noch diese 5 Jahre gebraucht, um Approbation, kassenärztliche Zulassung als Psychotherapeutin zu bekommen. Habe in dieser langen Zeit dann, das waren ja noch mal über 10 Jahre, in der Klinik für Strahlentherapie in der Uniklinik Halle gearbeitet und habe da ausschließlich Schwerstkranke betreut, also Palliativpatienten, Sterbende, die auf Station lagen, also die nicht ambulant gekommen sind, sondern stationär. Ja. Genau. Und da ist mein erstes Buch daraus entstanden.
Genau, ich wollte gerade fragen, genau, die erste Arbeit mit Strahlentherapie, ja. Genau. Was ich noch fragen wollte, gab es in den Jahren, wo Sie dann mit Kind und halbtags arbeiten studiert haben, gab es da Momente, wo Sie dachten, das wird jetzt alles sehr knapp und ich muss mich irgendwie sehr motivieren? Also ich stelle mir das teilweise sehr schwierig vor, natürlich, wenn man einen Traum so vor Augen hat und das auch umsetzen will. Ich schätze Sie auch als sehr ehrgeizige Frau ein. Aber es gibt bestimmt viele schwache Momente, wo man ein bisschen in die Ecke gestellt ist, oder?
Na, erstmal hat man wenig Zeit für anderes.
Ja, das stimmt.
Musste halt lernen.
Ja.
Aber das war ja genau, was sich eigentlich wie eine Explosion für mich eröffnet hat. Ich konnte Bildung haben, ich konnte lernen, ich konnte Bildung. Dieses Bildungsverbot war für mich das Schlimmste. Ich konnte alle Bücher lesen, ich konnte mir alle Bücher kaufen. Das war wunderbar.
Ja.
Und ich hatte einen sehr, sehr, oder habe es immer noch, sehr, sehr guten Freundeskreis, der mich, anders wäre das nicht gegangen, unterstützt hat. Ich hatte auch in der ersten Zeit häufig Unterstützung durch meine Eltern. Und als mein Sohn dann größer war, der wurde ja noch dann größer, also ich habe angefangen, da war er 11.
Heißt ja nicht, dass Sie unkomplizierter werden.
Ja, es war ehrlicherweise oft immer bis an die Grenze oder darüber hinaus. Aber mich hat es auch beflügelt und diese Begeisterung, wenn ich davon spreche, merke ich heute noch.
Ja, das spürt man auch richtig.
Das könnte ich so nicht mehr, das wäre undenkbar. Ich habe auch die Gnade gehabt, dass ich ausgerechnet zu einem Zeitpunkt das noch konnte, wo man es noch konnte. Also Menschen, die nur 5 Jahre älter waren, ich glaube, ich hätte es nicht mehr gemacht. Also ich habe angefangen mit 33 und das ist ja eigentlich, da hat man sich schon mal ein Leben aufgebaut.
Ja.
Also insofern habe ich 2 berufliche Biografien, die was mit der Wende zu tun hat.
Ja, aber jetzt sind Sie ja eigentlich sehr, also ich muss ja sagen, sehr erfolgreich mit 4 Büchern. Das 4. ist ja jetzt noch im Druck oder ist schon gedruckt?
Ist bin mir mal, am 1. Juli erscheint es.
Genau.
Also ist schon beim Druck.
Aber man kann es noch nicht kaufen.
Am 1. Juli.
Was ist denn Ihr Lieblingsbuch von allen? Oder kann man das überhaupt so unterscheiden? Weil jedes Buch hat ja eine sehr interessante Thematik für sich auch. Ne? Man kann sie gar nicht so gut vergleichen. Obwohl, wir können ja mal alle Themen nennen. Also das 1. war ja Hoffnung als existenzielle Erfahrung. Das 2. Einsamkeit des Kindes und das 3. vom Umgang mit der Todesangst und das 4., da kann ich mir mal den Namen nicht merken.
Das 4. heißt Haufenwerfer, das ist ein Lyrikband, also ein ganz anderes Metier. Ich sag mal so, es sind die ersten 3 Bücher alles zu Existenzialia des Menschen, also Hoffnung, Einsamkeit, Todesangst. Das hat natürlich sehr, sehr viel was damit zu tun, wie ich immer gearbeitet habe, seitdem ich in der Klinik arbeite und auch in der Praxis und auch heute. Heute arbeite ich auch in Teilzeitanstellungen, nachdem ich meine Praxis aufgegeben habe in Halle und umgezogen bin nach Weimar in einer großen onkologischen Gemeinschaftspraxis. Diese Fragen, die ich da bearbeitet habe, auch wissenschaftlich, sind einfach in der Praxis entstanden, indem ich Patienten gefragt habe, können Sie mir nicht Hoffnung machen? Das ist das 1. Buch, das ist meine Promotion. Dann war es so interessant für mich, da komme ich nochmal zur Psychologie, dass ich in einem Seminar saß, Motivationspsychologie, und der Professor sagte, was motiviert Menschen? Loszugehen, aufzubrechen. Ja, da kamen verschiedene Dinge wie Ziele, Zukunftsvorstellungen, Kreativität. Ich habe ihn dann gefragt, naja, ich denke auch Hoffnung. Er war ganz verwirrt, überlegte und sagte, Hoffnung, da fällt mir gar nichts ein, bitte machen Sie mal was.
Ja.
Und dann habe ich meine erste Seminararbeit zur Hoffnung versucht zu konzipieren, habe also bei den Urvätern wie Freud, Jung und so gegraben und ich fand das Wort Hoffnung nicht bei Freud. Ich dachte, das gibt's auch gar nicht.
Hm.
Aber Vertrauen.
Okay.
Ja, und das ist ja ein sehr dichtes Wort, das hat Luther ja dann auch sehr, sehr oft zusammen, ne? Vertrauenshoffnung. Und ja, so ist das eigentlich entstanden. Dann habe ich auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben mit einer einzelnen Untersuchung in der Strahlentherapie. Und daraus ist auch mein Promotionsthema dann erwachsen, dass ich sowohl einen Fragebogen eingesetzt habe, den habe ich übersetzt, der ist in Amerika vielseitig eingesetzt worden. Ich habe aber auch, also neben quantitativer Forschung, so nennt sich das ja, habe ich auch eine qualitative Forschung gemacht. Ich habe nämlich aus allen Fragen der Patienten, die zur Hoffnung kamen, habe ich einen Fragebogen gemacht.
Oh, okay.
Und den ist
wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausgefallen auch, oder?
Ja.
Weil die Vorstellung von Hoffnung ist ja bestimmt auch sehr individuell.
Die ist ganz individuell, ja. Und ganz spannend. Die erste Frage ist, wenn ich Sie das frage, werden Sie auch erstmal überlegen und sagen vielleicht eine schwere Frage.
Ja.
Was ist für mich Hoffnung?
Ja, das ist...
Wie würde ich jemand, der mich fragt, der vielleicht 7, 8 Jahre alt ist, ein Kind... Sag mir mal, was ist Hoffnung?
Ja, man darf es ja auch nicht mit dem gleichen Begriff erklären. Das ist immer schwierig. Ja.
Ja.
Oder müsste ich jetzt auch überlegen. Ja. Was mir auch die ganze Zeit, ich kann es ja zum Schluss beantworten, wie ich die Antwort bekommen habe. Meine Mama hat auch mal eine interessante Predigt gehalten über den Begriff Hoffnung. Und da hat sie gesagt in der Predigt, die Hoffnung stirbt nie. Mhm. Also die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern nie, was ja auch sehr theologisch ist. Mhm. Weil uns also die Seele ja erhalten bleibt. Mhm. Und das finde ich seitdem, das sage ich auch immer weiter zu den Menschen, und die so, nee, also wenn, dann stirbt sie zuletzt und ach, was willst du überhaupt hoffen? Und hoffen ist ja auch positiv wie negativ konnotiert in der Gesellschaft. Wenn man sagt, oh, jetzt auch in der Pandemie, ich bin eigentlich seit Tag 1, hoffe ich auf bessere Zeiten und gehöre zu den optimistischen Menschen. Und also man kommt auch sehr an Grenzen und Eckpunkte, wenn man immer so hoffnungsvoll ist, finde ich auch. Mhm. Aber vor allem, Sie haben es ja vor allem bei Patienten erlebt, die wirklich die Hoffnung auch gebraucht haben, ne?
Ich würde gerne ein Zitat
vorlesen. Ja, sehr, sehr gerne.
Wo das vielleicht deutlich ist, Hoffnung grenze ich persönlich ab von positiven Denken oder Optimismus.
Okay.
Weil die Hoffnung...
Gut, dass Sie es sagen, weil ich habe es dann sofort in Verbindung gebracht.
Weil die Hoffnung etwas ist, was auch die Verzweiflung mitbirgt.
Hm.
Und manchmal ist sie ja gar nicht spürbar, da ist sie weg, weil man so verzweifelt ist. Und trotzdem ist sie da. Und sie ist vielleicht verschüttet, verborgen. Und das hat mich immer interessiert, was kann ich denn Menschen anbieten, sie wieder oder sie auch fördern, herauslocken, dass sie wieder ein Stück an ihre eigene innere Hoffnung kommen. Ich
also,
lese Ihnen mal ein Zitat,
sehr gerne.
Zitat vor von einer ganz jungen Patientin, so ähnlich vielleicht wie Sie, 22 Jahre.
Ja.
Jetzt muss ich hier ein bisschen blättern.
Interessant ist ja auch, dass man das Hoffnungsbuch gar nicht kaufen kann, weil es die ganze Zeit vergriffen ist. Und da sieht man ja, wie präsent die Hoffnung ist auch. Ne?
Ja, Sie können es jetzt als E-Book wieder haben.
Sehr gut. Ja, das haben Sie mir geschickt. Genau.
Die Begegnung war mit einer 22-jährigen alten Patientin. Die hatte einen Gehirntumor, der verursachte Wortfindungsstörungen. Das linke Auge war schon erblindet und sie kam auch als Palliativpatientin. Und sie wusste auch, dass ihre Lebenszeit sehr begrenzt eingeschätzt wird. Wütend und unter Tränen verteidigte sie ihre Hoffnung. Ich will leben, und wenn nicht, dann lebe ich jetzt noch. Ohne Hoffnung kann man nicht leben, in so einer Situation schon gar nicht. Hoffnung ist für mich wie ein Strohhalm des Lebens, egal, ob sie sich erfüllt oder nicht. Man wünscht sich Dinge so sehr und weiß manchmal im Innersten, dass es gar nicht möglich sein kann. Trotzdem braucht man diese Vorstellung. Solange ich diese noch spüre, spüre ich auch mein Leben. Solange dieser Protest in mir lebt, sage ich, Totgesagte leben länger.
Sehr starke Worte. Und diese Patientin hatten Sie mit in Betreuung, sagt man das so?
Ja, in der Strandtherapie. Ich habe dort auf Station gearbeitet, hatte dort auch ein sehr schönes Gesprächszimmer. Mhm. Ich konnte natürlich auch an die Betten gehen, wenn es irgendwie ging, habe ich aber in meinem Gesprächszimmer gearbeitet.
Ja. Und dann haben Sie sich praktisch in den Jahren so auf die Hoffnung spezialisiert?
Das geht nicht. Also in diesem Arbeitsbereich ist es immer beides. Man geht hin und her zwischen Hoffnung, zwischen Angst, zwischen Todesangst.
Ja.
Und das ist genau dieser Weg, den man mitgeht. Und ich habe in diesem ersten Buch deswegen über die Hoffnung geschrieben und in diesem zweiten wissenschaftlichen Buch, das hat ja alles sehr lange gedauert, jeweils 10 Jahre,
ja, es ist, ja.
Habe ich eben über die Angst und über den Umgang mit Todesangst gesprochen, weil das ist ja keine Angst, die pathologisch zu verorten ist, also wie eine Angst- und Panikstörung, die man ja auch in der Psychotherapie behandeln kann, sondern die gehört auch zu unserer Existenz. Die erleben wir mehr oder weniger stark alle in unserem Leben, wenn wir an unsere Endlichkeit kommen. Und das ist etwas, da gibt es auch nichts in der, oder wenig, ganz, ganz wenig in der Psychologie. Wie arbeite ich mit Menschen, die sich auseinandersetzen müssen mit ihrer Endlichkeit oder ihrer Unendlichkeit? Mhm. Also das hat mich beschäftigt. Da habe ich dann verschiedene Ansätze entwickelt, die ich gemeinsam mit den Patienten auch entwickle, weil ich da gucke, gibt es in irgendeiner Form eine Kreativität? Erstmal ist man ja sprachlos, man kann es nicht ausdrücken, man hat auch keine Worte.
Ja.
Und dann gibt es so einen wunderbaren Satz von der Verena Kast, die ich sehr schätze. Die hat mal gesagt, die Kreativität des Menschen ist seine Antwort auf das Sterben müssen.
Okay. Das ist sehr interessant, weil wir hatten ja auf dem Seminar vor Corona, es war im März 2019, ja genau, da hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, oder jedenfalls stand die These im Raum, wer einsam ist, fängt auch an, kreativ zu werden. Also es ist sehr interessant, dass man kreativ wird, auch in solchen Grenzsituationen, also in so hoffnungsnahen oder fernen Situationen und in Einsamkeitssituationen. Mhm. Weil normalerweise, wenn man sich jetzt Kreativität vorstellt, ohne jetzt an sowas zu denken, denkt man ja gar nicht an solche Grenzerfahrungen, finde ich immer.
Ich gehe mal zur Einsamkeit.
Ja.
Einsamkeit hat ja auch was Ambivalentes. Ich kann Einsamkeit nutzen für Kreativität. Also kein Mensch, der schreibt oder kein Mensch, der eine Prüfung gut bestehen will, kommt ohne eine Art Einsamkeit aus. Und die Einsamkeit war ja vor 150 Jahren oder auch in der Romantik war sie geradezu gesucht, weil man da eben ganz andere Ideen vom Leben bekam. Man konnte schriftstellerisch tätig sein. Aber Einsamkeit ist eben auch eine unglaublich schmerzliche Erfahrung. Und das überzeugt mich insofern mit schmerzlich, weil wenn Sie Menschen untersuchen, auch neurologisch, also Hirnareale aufleuchten und Sie versetzen Menschen in eine einsame Situation, dass sie sich das gut vorstellen können, leuchtet in der Nähe von unserem Schmerzzentrum das Hirnareal auf. Also das ist fast verbunden mit unserem Schmerzzentrum. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Ja.
Menschen, die sehr, sehr einsam sind, gehen mehr zum Arzt. Die brauchen auch mehr Schmerzmittel, wenn sie es schmerzlich erleben.
Das ist wirklich sehr interessant. Beziehungsweise, Sie sind wahrscheinlich auch der Meinung, wenn man muss sich der Einsamkeit ausliefern und man muss sich mit ihr beschäftigen, also man darf nicht vor ihr fliehen. Wie Sie es eben gesagt haben, in Prüfungssituationen oder im Studium, man muss ja auch wirklich sich auf sich selbst konzentrieren und auf die eigenen Aufgaben und darf nicht immer in Beziehungen flüchten oder in soziale Gebilde. Das sieht man ja auch ganz oft jetzt in der Vergangenheit, zum Beispiel bei Martin Luther, ihm ging es ja auch sehr schlecht, dann plötzlich
auf der Wartburg.
Auf der Wartburg, genau.
Aber er war auch sehr kreativ.
Ja, das stimmt. Aber er hat ja am Anfang auch sehr gelitten.
Mhm.
Ja, das ist interessant. Oder jetzt, wir sind ja gerade in Weimar, also Goethe scheint ja auch ab und zu seine Freundinnen gehabt zu haben. Mhm. Also es ist anscheinend ein sehr menschliches Gefühl. Und ich habe immer das Gefühl, gerade so in meiner Generation, viele flüchten davor, vor der Einsamkeit. Und dann kommt plötzlich das Gefühl der Einsamkeit und die meisten können es auch gar nicht erst identifizieren, was das für ein Gefühl ist.
Oder aushalten.
Hm? Mhm.
Ja, ich möchte auch nicht in Entweder-Oder gehen.
Mhm.
Einsamkeit ist ja auch etwas, was man als Mensch erlernen sollte, dass man auch mal einsam allein ist. Ja? Also wir sind ja von vorgeburtlich an immer zu zweit. Also wir sind nicht allein einsam.
Ja.
Ja? Wir sind schon im Mutterbauch zu zweit. So.
Also das stimmt.
Wie lerne ich das? Das ist eine Lernaufgabe. Natürlich kann ich auch mal vor Einsamkeit flüchten, dass ich jemand anrufe, dass ich irgendwie zu einer Party gehe und die gibt es ja hoffentlich bald wieder.
Ja.
Das ist ja auch ein großes Thema auch der Jugend, also dass man eben heute zu präsenzlos lebt. Natürlich kann ich 500 Facebook-Freunde haben.
Mhm.
Und natürlich kann ich auch über die ganzen Technologien heute unendlich viele Kontakte haben. Ich berühre mich aber nicht.
Ja.
Also innerlich vielleicht, aber nicht körperlich. Und das ist ja ein Thema. Gucken Sie mal, oder ich muss Ihnen das vielleicht nicht erzählen, wie Jugendliche, wenn die sich treffen, berühren.
Hm. Ja, es ist richtig interessant zurzeit. Also ich muss sagen, ich habe damals meine erste Erfahrung mit Einsamkeit gemacht mit 17. Da bin ich mit meinem Bruder ausgezogen bzw. umgezogen, weil wir unser Abitur noch fertig machen mussten. Und ich war dann plötzlich weg von der Familie und alleine. Und ich hatte meinen Führerschein, durfte aber noch nicht Auto fahren. Und mein Bruder war immer weg mit dem Auto bei seiner Freundin. Und dann saß ich plötzlich da alleine. Und es war wie so ein Loch, in das man reingefallen ist. Es hat sich nicht schön angefühlt, aber ich habe sehr viel Sport gemacht in der Zeit und viel gelernt. Also ich habe mich versucht, irgendwie so ein bisschen abzulenken. Und ich konnte es erst gar nicht richtig identifizieren. Man war auch so tief traurig irgendwie. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich dadurch mit mir selbst beschäftige, ich habe dann auch viel von Yalom gelesen und viele Bücher auch, desto besser wurde es. Also man muss irgendwie in diesem Loch drinne gewesen sein. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich das durchgemacht habe, weil ich dann jetzt auch alleine gerne bin ab und zu und auch einsam gerne bin und da auch sehr kreativ bin. Aber das wäre, ich glaube, nicht ohne diese Erfahrung.
Mhm.
Und ich glaube, heute ist es sehr schwierig, gerade bei meiner Generation, wie Sie es eben gesagt haben, wenn man jetzt Gruppen anguckt, die meisten schauen aufs Handy und ich merke selber schon, man genießt gar nicht so richtig den Moment, sondern hat schon wieder irgendwie auf dem Handy das nächste Video oder die nächste Nachricht, die geschrieben wird. Und das ist, glaube ich, ja, viele beschäftigen sich nicht mit sich selbst. Und das ist jetzt aber vielleicht auch ein Vorteil von Corona geworden, dass viele plötzlich sich... Ich habe auch gehört, dass ganz viele wieder kreativer geworden sind und wieder angefangen haben zu zeichnen, weil eben Partys nicht mehr gingen oder so. Aber es ist sehr interessant.
Das ist das eine, das Menschen vielleicht auch die Zeit kreativ wieder nutzen konnten oder auch anders kreativ werden mussten. Wir mussten uns ja alle umstellen, auch beruflich und andere Konzepte und so weiter. Aber dazu kommt, und das ist eben die andere Seite von Einsamkeit, sie kann eben auch nicht nur was Kreatives auslösen, sie kann auch in was Zerstörerisches führen, ein bisschen in eine Depression oder auch in mehr Ängste. Und das ist, glaube ich, eine Folge, die wir noch gar nicht so sehen, wie sie sein wird, dass eben auch viele Depressionen stattgefunden haben ohne Behandlung beziehungsweise Rückzüge, und dann ist auch wieder schwer, in die Gemeinschaft zurückzukehren. Ja. Also wir sind ja leider eben auch, wenn wir lang genug in irgendeiner Lebenssituation waren, haben wir uns auch angepasst. Das ist eine große Leistung des Menschen, aber es ist auch eine Gefahr, dass wir uns wieder entanpassen, sag ich mal. Es ist auch eine Wahrheit, dass zumindest zeigen, dass die Statistiken eben sehr, sehr viel mehr Drogen auch konsumiert wurden, Alkohol getrunken wurde. Das sind ja auch Folgen von Einsamkeit häufig, dass ich, wenn ich nicht, und kein Mensch hat auf Dauer eine Fähigkeit, wir sind nicht nur in so einem Crusoe, wenn ich zu wenig für mich, und da ist das Bedürfnis ja unterschiedlich, menschliche Nähe spüre, dann wird das Folgen haben für meine Seele. Ich kann ein ganzes Stück sicher, wenn ich das gut gelernt habe, auch für mich selbst sein. Also dieses Buch, Die Einsamkeit des Kindes, da geht es ja um Menschen, ganz konkret, die lange Zeit auf sich selbst geworfen sind.
Würden Sie sagen, dass die Einsamkeit des Kindes, also Sie haben ja eben so schön gesagt, man ist am Anfang auch nicht einsam im Mutterbauch. Fängt das an mit der Durchtrennung der Nabelschnur? Ich habe gerade überlegt, wo ist dann der Anfang? Und es ist ja ganz interessant, auch bei der Einsamkeit des Kindes, dass da in der kindlichen Psyche schon ganz viel unterbewusst passiert, was viele ja auch gar nicht wissen und merken und dann erst später reflektieren können. Ne?
Ja, für eine gute menschliche Entwicklung auch, dass wir später mal gut mit uns selbst sein können, das bedarf schon von Anfang an erstmal die menschliche Nähe. Also man weiß heute von Kindern, die lange ohne wichtige Bezugspersonen gelebt haben, also wie Vater, Mutter, da kommen wir jetzt in einen ganz anderen Bereich, die Traumata erlebt haben, die haben schon ein, ich sag mal, mehr als Narben auf ihrer Seele. Man weiß zum Beispiel, Kinder, die sehr früh von ihren Eltern getrennt wurden und in Wochenkrippen gegangen sind zu DDR-Zeiten, die konnten sowas nicht überbrücken, auch seelisch nicht. Und die haben da ein Erbe. Und das ist in der Regel auch schwer wieder gut zu machen.
Ja.
Und das muss man auch unterscheiden von einer Einsamkeit, die jeden Menschen eine Herausforderung darstellen kann oder eben auch nicht, weil er es gut gelernt hat, sich auch mal selbst zu sein, als wenn ich eben auch über lange Zeit keine menschliche Nähe erfahren habe. Es gibt ein furchtbares Experiment aus den 50er Jahren, das fällt mir gerade ein, da hat man Säuglinge, also mit ein paar Wochen, gut versorgt, aber nicht berührt, nicht angesprochen, gar nichts. Sie sind alle gestorben. Das ist ein Experiment, das ist immer wieder ganz, ganz sehr von der Ethik auch kritisiert worden.
Ja, natürlich.
Also das zeigt einfach, ich sage so ein Beispiel jetzt, weil das einfach nochmal zeigt, wie lebensnotwendig wir von Beginn des Lebens, auch weiter, wenn wir geboren sind, angewiesen sind auf menschliche Nähe.
Ja.
Das gehört zu unserem Leben.
Ja. Und es ist irgendwie so beides, ne? Also die Einsamkeit kann man aus dem Leben nicht wegdenken. Mhm. Was würden Sie denn jemanden empfehlen, dass er nicht in dieses Loch fällt? Oder wie würden Sie jetzt einer jungen Person, vielleicht wie mir, also darauf hinweisen, dass man sich damit beschäftigt. Wissen Sie, worauf ich hinaus möchte? Also ich habe das Gefühl, ich kenne auch viele in meinem Umkreis, die gehen so leichte Beziehungen stets und ständig ein und können nicht einsam sein. Ich weiß nicht, aber es sind spezifisch Männer auch, habe ich so das Gefühl. Vielleicht gibt es ja da auch noch ein. Ja, natürlich. Es ist ganz interessant, ja. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, viele flüchten immer wieder in Beziehungen und können nicht. Das fängt schon bei einem Abend alleine an. Das ist für viele ganz unvorstellbar. Also es muss stetig irgendwie eine Bewegung drin sein, dass man bloß nicht sich mit sich selbst beschäftigen muss.
So leben wir ja auch in einer Gesellschaft, ich sag mal, die Nachwendekinder, sind ja auch schon über 30, die sind natürlich auch in einer Gesellschaft groß geworden, wo es ich sag's trotzdem mal, wo es ganz viel um Aktionismus, um Reizüberflutung, um Möglichkeiten geht, auch um Flexibilität, um Spontanität, dass ich also auch sehr schnell in der Lage bin, mich an neue Lebenssituationen anzupassen. Ich ziehe viel mehr um, ich wechsle vielleicht auch viel mehr die Arbeitsstelle oder ich habe auch jetzt so viele Möglichkeiten, was ich studieren möchte oder ich sehe einfach so viele Möglichkeiten und ich muss wählen. Aber mit jedem Wählen kann es auch passieren, dass mein sozialer Kontext bricht. Also langjährige Freundschaften, wie baue ich die auf? Kontinuitäten, die ich auch brauche, wenn ich zum Beispiel mich einsam fühle. Dass ich überhaupt weiß, wen könnte ich denn anrufen oder mit wem könnte ich sprechen. Oder wenn ich spüre, ich rutsche ab in Drogen, Alkohol oder weil ich es nicht alleine bewältigen kann. Das hatte häufig aber auch mit der eigenen Entwicklung was zu tun. Ich bin zwar Verhaltenstherapeutin, aber da gehe ich mit den tiefen Psychologen, dass wir eben zu Beginn des Lebens einfach geschützter sind, auch im späteren Blick, wenn wir auf uns selbst geworfen sind, wenn wir Geborgenheit erlebt haben, wenn wir Vertrauen ins Leben bekommen haben und wenn, hier komme ich wieder zur Hoffnung, wenn wir Lebensperspektiven in Krisenzeiten auch entwickeln können. Hoffnung ist ja genau an dem Schnittpunkt von Krisen, von Einschränkungen, von Verlusterfahrungen. Da wird sie spürbar, nämlich in ihrer Abwesenheit.
Ja.
Und das sind Dinge, die lerne ich natürlich auch in der Kindheit, in der Jugend. Das schaue ich mir ab, wie machen das Vater, wie machen das Mutter, wie gestalten die da ihren Leben. Oder auch, was ich ganz wichtig finde, wie habe ich es gelernt, mich auch mal zu beruhigen. Und das ist was ganz Frühes. Also bin ich wirklich gut beruhigt worden, wenn ich geschrien habe? Oder war jemand da, hat das gehört? Das sind ja ganz frühe Erfahrungen, die wieder Vertrauen ins Leben ermöglichen, wenn das geschieht. Und die Selbstberuhigung ist für mich oft auch ein Schlüssel, wie ich dann besser mit Einsamkeit klarkomme. Dass ich nicht in einen inneren Stress verfalle, ich muss jetzt hier sofort Dinge in meinen Alltag wieder packen, damit ich das nicht spüre, diesen Schmerz. Also da kommt dieser Schmerz, das ist die schmerzliche Einsamkeit.
Das stimmt. Und man wird ja dann auch schnell irgendwie so hektisch, so innerlich, wenn man das so spürt. Ja, das ist interessant. Bei mir ist, glaube ich, immer so ein ganz großer Punkt Sport. Den ich dann auch mache, weil ich habe dann auch das Gefühl, das wirkt wie so ein Ventil, auch wenn ich mich innerlich aufrege. Was sind denn noch so Möglichkeiten, wo Sie sagen, oder die Sie kennen, die viele machen? Wahrscheinlich viele werden kreativ, aber schon so auch dieses Rausgehen und frische Luft, bestimmt auch spazieren gehen.
Ganz einfach Perspektiven wechseln. Das ist keine Flucht vor Einsamkeit. Wenn ich merke, es erdrückt mich, dann einfach den Ort wechseln. oder eine andere Körpererfahrung machen, was ich sagen mit Sport.
Ja. Da wären wir dann wieder bei der Konnotation von Körper und Geist. Das, ja, dieses Perspektivwechsel, ich finde, das bringt auch ganz viel, auch wenn man einfach losläuft oder das, ich glaube, das ist auch innerlich in uns Menschen einfach drin. Das haben wir ja früher auch. Wir sind ja ständig von Dorf zu Dorf gezogen und haben irgendwie Bären gepflückt und ja. Aber es ist erstaunlich, wie viel in der Kindheit passiert, was man gar nicht, dem man sich gar nicht so bewusst ist. Also da bin ich im Nachhinein ja sehr, sehr dankbar, dass ich da eine tolle Kindheit hatte und tolle Eltern oder hab. Aber wie viel da auch falsch gemacht werden kann, ne? Also.
Ja. Dazu sage ich mal was Allgemeines, was meine Überzeugung ist. Sicher werden wir, oder kein Mensch hat alles das bekommen, was ihn für ein Leben fähig macht. Also dazu sind Eltern auch, glaube ich, nicht nur allein zuständig, sondern da gibt es dann eben später auch Schulkameraden, Lehrer, also Menschen, die uns auch geprägt haben, und das möchte ich gar nicht nur allein bei den Eltern verorten. Und ich habe selber für mich auch die Aufgabe, wenn ich erwachsen bin, und das ist so Erwachsensein für mich, dass ich, wenn ich mitbekomme, ich habe irgendwo einen Mangel, den ich nicht ausgleichen kann, dass ich sozusagen selber für mich da ein Stück eine Nachentwicklung anstrebe. Und es reicht nicht aus, aus meiner Sicht, das bleibt dann unversöhnt, wenn ich es immer zurückgebe an meine Eltern. Das ist mir zu wenig.
Ja, das nutzen ja auch sehr viele, böse gesagt, jetzt als Ausrede für ihr ganzes Leben, für ihr weiteres. Ja, das ist immer
schwierig. Also ich werde mich schwerer entwickeln können, wenn ich es immer als eine Schuld zurückgebe.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal sagen darf, das ist nicht gut gelaufen. Und hier habe ich auch wirklich einen richtigen Mangel. Und das sehe ich heute ganz anders. Und vielleicht kann ich es ja auch dann mit mir selber, darum geht es ja auch erstmal, und dann vielleicht ja auch mit den Menschen, mit denen ich mal lebe, anders gestalten. Das wäre wieder kreativ.
Ja. Also praktisch zum einen das Reflektieren. Was ja auch ganz wichtig ist, dafür sind Sie ja vor allem mit zuständig, oder? Dass Sie über Kind, also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele sich dem gar nicht bewusst sind, was alles schiefgelaufen sein könnte in der Kindheit. Und wenn man das erstmal dann so reflektiert und dann in Zukunft agiert man ja auch ganz anders wahrscheinlich, wenn man das weiß.
Es gibt sicher irgendwie auch dann rote Fäden, wo ich immer wieder merke, ich komme selber in Konflikte mit anderen oder ich scheitere immer wieder an der gleichen Stelle. Also man kann ja zum Beispiel, das ist jetzt nicht moralisch bewertend gemeint, sich mal fragen, also wenn ich jetzt das fünfte Mal immer wieder an der gleichen Stelle scheitere in einer Beziehung, da kann man ja mal schauen, wie kommt das eigentlich? Kann man ja mal neugierig sein.
Ja.
Also ich lade Leute eigentlich immer ein, auf Entdeckungsreise zu gehen und neugierig zu sein. Wie bin ich denn geworden? Was habe ich denn für Fähigkeiten? Und wo sind auch meine Grenzen? Und die haben ja ihren Ursprung oft ganz woanders. Oder wenn ich in Situationen gerate, die schambesetzt sind, die mir ganz unangenehm sind und das so heftig ist, zum Beispiel bei Prüfungsangst, ich bleibe mal bei Studenten, wo diese Bewertungsangst so stark dann kommt, dass ich sprachlos werde, dass ich wirklich gelähmt bin, dann kann man schon mal schauen, wo ist Bewertungsangst losgegangen in der Kindheit, in der Jugend? Und wie kann ich selber ein Stück mich darüber hinaus entwickeln?
Ja.
Aber ich muss erst mal verstehen.
Ja.
Also Angst ist ja das Gute, hier rede ich nicht von Todesangst, dass man Angst auch für sich greifbar machen kann. Die bezieht sich immer auf etwas. Und das finde ich auch was Faszinierendes. Das ist
Das
bei den Menschen anders.
Ja, das stimmt. Ja, und dass man die Angst auch nicht verdrängt, ne? Das ist ja wirklich.
die kommt dann auch wieder und wieder und wieder. Also Ängste, die immer wieder kommen, die rufen auch nach, schau mich mal an.
Mhm. Und was ich auch immer so merke, bei gerade bei Verhaltenssachen und Dingen, dass die Mitmenschen einen immer darauf hinweisen, dass man merkt, oh ja, da liegen ja meine Schwächen. Es ist ja immer gar nicht so leicht zu sagen, wenn einen jemand fragt, ja, wo liegen deine Schwächen, deine Stärken? Und dass viele im Umkreis dann auch irgendwie einen darauf aufmerksam machen, dass man anders hätte handeln können und dass man immer irgendwie versucht, sich stets und ständig zu reflektieren. Das ist ja auch gar nicht so einfach, wie es sich immer anhört, finde ich.
Das reicht auch nicht.
Mhm.
Also wir haben ja irgendwann eine Selbstwahrnehmung entwickelt und das Feedback, von dem Sie sprechen, was wir bekommen, ob es uns dann gefällt oder nicht,
ja,
das kann ja auch Kritik sein oder dass man mal richtig angegangen wird, das ist ja letztendlich die Fremdwahrnehmung. Also unser Leben entwickelt sich genau in dieser Dreierkonstellation, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und meine Identität besteht aus beiden. Und das brauche ich mein Leben lang. Ich brauche mein Leben lang Feedback.
Ja.
Sie kennen vielleicht ein, zwei Menschen, die sich vielleicht gar nicht selber als einsam bezeichnen würden, die aber schon viele, viele Jahre wie Einsiedler leben, weil sie das so wollen.
Ja.
Und die sind vielleicht auch ein bisschen vermüllt und die lassen auch keinen an sich ran und die wirken auf die Außenwelt komisch, merkwürdig in ihren Reaktionen, in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Das sind Menschen, die haben irgendwann zu wenig Feedback, was sie selber bekommen und wo sie auch drauf eingehen. Also ich muss ja auch auf Feedback eingehen.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Das ist ja eine Bewegung, ne?
Ja.
Hin und her. Und wenn das aufhört, dann sind wir ausschließlich bei unserer Selbstwahrnehmung und wir hören auch auf zu kommunizieren. Aber das ist genau die Bewegung unseres Lebens. Deswegen brauchen wir da auch wieder Gemeinschaft.
Ja.
Oder dass ein Mensch da ist, das kann die beste Freundin sein, das kann der Ehepartner sein oder es kann auch ein Kind sein, das mir entwaffnet sagt, das habe ich aber jetzt ganz anders erlebt.
Das stimmt. Ja, das ist bei uns zu Hause auch immer sehr interessant. Wir sind ja zu sechst, also wenn alle mal zu Hause sind, wie unterschiedlich jede Wahrnehmung ist und wie wichtig das ist, dass wir aber immer wieder miteinander reden. Klar, gefühlt streitet man sich fast auch jeden Tag. Also es ist ja nicht dieses Streiten, sondern ich sage dir meine Meinung und ich bin immer sehr froh, dass wir das so machen. Es ist natürlich die anstrengende Variante, dass man immer wieder sich zusammensetzt und immer wieder diskutiert. Aber wenn das nicht wäre, wären wir heute alle ganz andere Persönlichkeiten. Und also da merkt man ja wieder, wie sehr man auf Feedback und dieses Miteinander auch angewiesen ist. Sonst würde man ja wirklich, ist ja auch ganz oft, man hebt schnell ab oder hat ganz andere Vorstellungen oder hat etwas als richtig gut oder schlecht empfunden und es war gar nicht so. Ist ja eigentlich interessant. Und das ist jetzt aber echt dann auch schwierig gewesen die letzten anderthalb Jahre, ne? Weil ganz viele hatten ja gar nicht die Familie, wo sie sein konnten oder den einen Haushalt, wie man so schön sagt. Und glauben Sie, dass da viel passiert ist noch in den Seelen der Menschen? Also Sie meinten ja eben, dass so Alkohol und Drogen, dass das zugenommen hat. Ich glaube, das hatte ich auch gelesen. Das nochmal. Das ist natürlich dann immer irgendwie, da bin ich auch wieder froh, dass ich meinen Sport habe. Weil ich kann mir vorstellen, dass man da sehr schnell reinrutscht in Alkohol und Drogen.
Also
ja, sehr gerne.
Ist ja die Summe von unseren Erfahrungen. Wie ich die Welt sehe, wie ich den anderen sehe, wie ich mich sehe, das ist die Summe meiner Erfahrungen und die ist nur. Diese Summe an Erfahrung teile ich in der Regel nicht eins zu eins mit jemand anderem. Ich glaube, bei diesen anderthalb Jahren jetzt, den zurückliegenden anderthalb Jahren, haben die Menschen, ist meine Hypothese, erstmal das versucht, auch anzuwenden, was sie im Vorfeld, wenn sie mehr auf Rückzug gewesen sind oder meinetwegen auch Dinge nicht haben konnten, wie Reisen oder weil sie eben kein Geld hatten oder also dass sie auch ihr Verhalten grundsätzlich erstmal gar nicht so verändert haben. Das glaube ich erstmal nicht. Ich glaube, die Dauer ist das. Mir ging das selber so, kann ich von mir persönlich sagen, ich konnte eigentlich ganz gut bis Dezember 2020 sagen, ach, ich habe genügend Möglichkeiten, also auch mit diesem Rückzug und auch, dass da jetzt mal nicht so viel passiert, dass man nicht ins Theater gehen kann, nicht ins Kino, dass man Freunde nicht sieht.
Es war am Anfang auch eine angenehme Entschleunigung, fand ich.
Das war ein anderes Tempo, man hatte auch zu tun, wie macht man das jetzt mit der Arbeit. Und
ja, man hatte ja nichts zu tun, also ich glaube, so ging es keinem von uns.
Corona hat für mich auch persönlich den Gewinn, dass ich zumindest so kreativ war, dass eben zwei Bücher kommen konnten. Das ist für mich auch zufriedenstellend.
Ja.
Und das freut mich auch. Und dann kam so langsam auch das Vermissen.
Mhm.
Also auch das Vermissen von Präsenz, von Kontakten, von Berührung. Also vor allem von Berührung. Und dass man einfach auf der Schnelle mal sich sieht und auch Gespräch ist ja anders als am Telefon, als meinetwegen oder über Zoom, kann man sich ja auch sehen, aber es ist eben nicht das Gleiche.
Da habe ich auch immer das Gefühl, mir fehlt so diese kreative, endgültige Entfaltung irgendwie vom Bildschirm, das ist einfach nicht, klar, es ist ein schöner Ersatz, also besser als nichts auf jeden Fall, aber es ist keinesfalls so, wie wenn man sich in echt gegenüber sitzt und auch die echten Emotionen wahrnimmt. Und ich finde es auch unterschiedlich, dass man sich die ganze Zeit selbst noch sieht. Das ist irgendwie gar nicht so einfach.
Ja, und ich glaube eben, dass es einen Punkt wahrscheinlich gegeben hat, wo jeder gesagt hat, jetzt nervt mich das so. Und ich habe auch alles ausgeschöpft, was ich so habe, was ich da machen kann. Und da ist dann die große Gefahr, das ist ja immer die große Gefahr, wenn ich als Mensch sehr, sehr einseitig leben muss, dass ich dann auch Mechanismen, dass da Mechanismen sich entwickeln im Leben, wo ich vielleicht gleichgültiger werde, wo mir alles egal wird, wo ich aufhöre, mich um mich selbst zu kümmern, wo ich eben mehr Alkohol trinke, wo ich eben als Alkohol, den ich sonst schon konsumiert habe, und wo ich dann auch sage, ach, ich habe auch keine Lust mehr auf Kontakte und dann auch der Weg, sage ich mal, in was Depressives eben auch hinführen kann. Und das wissen wir noch nicht, auch wir wissen ja natürlich auch nicht, was passiert mit Familien. Da habe ich auch nicht nur gute Gedanken, die eingesperrt waren mit drei Kindern, 2, 4, 6 Jahre, also die toben wollen, die einfach lebendig sind und die Eltern beide zu Hause, weil sie eben auch nicht mehr arbeiten konnten. Vielleicht selbstständige Musiker oder andere Menschen, die erstmal beruflich völlig abgeschmiert waren über lange Zeiten und dann vielleicht auf 60 Quadratmeter. Also das macht ja was mit den
natürlich,
Menschen. Natürlich. Das macht einfach aggressiver und ich erlebe auch unsere Gesellschaft aggressiver als jetzt in diesem Jahr 2021 als 2020. Und da gibt es ja nun wieder auch schöne Untersuchungen in der Psychologie. Was passiert mit Mäusen, hat man das häufig untersucht, vom Verhalten, wenn man die eben so weit auseinander in den Lebensraum gibt oder eben dann immer enger. Und da weiß man, was passiert. Also die werden immer aggressiver miteinander.
Ja, das stimmt. Also die Aggressivität, die hat auf jeden Fall zugenommen, das finde ich auch. Und würden Sie die Hoffnung, wir hatten ja sehr oft Hoffnung, dass es jetzt irgendwie Ende des Lockdowns ist und Impfstoff etc. Uns wurde ja auch oft Hoffnung vermittelt. Würden Sie die Hoffnung jetzt differenzieren von dieser existenziellen Hoffnung? Weil das war ja auch so ein bisschen so eine Motivationshoffnung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Also für mich unterscheidet sich Hoffnung in zwei. Hoffnungsformen, vielleicht kann man das so ausdrücken. Es gibt die Hoffnung, dass ich ganz konkrete Dinge im Leben erlebe, dass ich sie erreiche, dass ich zum Beispiel einen Studienabschluss habe, dass ich mir meinen Berufsweg vorstelle, dass ich mir wünsche, dass ich vielleicht auch mal einen Lebenspartner habe, Lebenspartnerin und Kinder oder eben oder andere Dinge tun werde. Es gibt ja auch viele, die sagen, mein Ziel ist auch jetzt hier in der grünen Bewegung mitzumachen oder mich politisch zu engagieren.
Ja.
Das sind konkrete Hoffnungen, die sind, denke ich, biografisch bedingt auch und auch persönlichkeitsbedingt. Und dann gibt es eben diese Hoffnung, die fundamentale Hoffnung, die zu meiner Lebensexistenz gehört. Also, dass ich mit dem ersten Schrei in meinem Leben, habe ich Lebenswillen, habe ich Lebenskraft. Und da schreie ich mich sozusagen in mein Leben. Und ich kann mir als Baby, als Zweijährige, als Vierjährige nicht vorstellen, das gibt es auch nicht, zum Beispiel, weil ich so hoffnungslos bin, Suizid zu machen.
Mhm.
Das kommt später. Und das ist für mich was sehr Entscheidendes. Und dass Menschen das Glas halb voll oder das Glas halb leer erleben, so kann man das ja sagen, das wiederum hat was zu tun, wie diese ersten Entwicklungsschritte passiert sind, dass ich wirklich Vertrauen ins Leben wagen kann, dass es da Menschen gegeben hat und jetzt theologisch auch gesagt, dass es Gott gegeben hat und der sozusagen mir schon das Vertrauen schenkt.
Ja.
Mir als Mensch. Und dass es eben auch Eltern oder eine Bezugsperson gegeben hat, die mir ins Leben geholfen hat, die immer da war, die kontinuierlich mich versorgt hat und die mir das Vertrauen gelehrt hat ins Leben. Erikson ist ja so für mich auch ein sehr wichtiger Psychoanalytiker. Der hat in seinem epigenetischen Modell von einem ersten Entwicklungsschritt gesprochen. Das meine ich damit, dass wenn der erste Entwicklungsschritt gut gelungen ist, dass ich Vertrauen geschenkt bekommen habe und es auch erlebt habe, dann kann ich Hoffnung ins Leben entwickeln.
Okay. Ich muss das immer alles erstmal so ein bisschen sacken lassen. Das ist aber wirklich sehr interessant. Ja. Das ist wirklich, ja, man merkt immer jetzt, ich hätte mir jetzt zum Beispiel vor dem Gespräch nie zwei Arten von Hoffnungen vorstellen können. Aber es ist interessant, wie komplex das Ganze auch ist, ne? Und wie präsent das immer in unserem Leben ist. Und Hoffnung und Einsamkeit und Umgang mit der Todesangst, das ist im Endeffekt, ich glaube, ich hatte am Anfang gesagt, das sind sehr unterschiedliche Bücher, aber das ist trotzdem alles sehr nah zusammenhängt eigentlich, weil es ja auch so unser Leben ist und dieses Miteinander und diese ganzen Emotionen und Empfindungen. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie mal ein Buch schreiben oder mehrere Bücher über so bewegende Themen?
Damals meinen Sie jetzt, dass als ich 25 war?
Ja, so im Laufe des Lebens. Aber Sie hatten ja eigentlich schon immer so viele Visionen auch irgendwie so ein bisschen die Welt und die Welt zu verändern, also, eigentlich. Ne?
Vom Schreiben her kann ich nur sagen, ich habe relativ früh, aber das machen ja viele, in meiner Pubertät angefangen, mir irgendwelche Notizen zu machen, Gedichte zu schreiben, die würde ich niemals veröffentlichen.
Sind nicht in dem neuen Buch.
Nein. was ich auch... Mich hat Literatur ohne Ende interessiert. Und ich glaube, mich hat immer interessiert, wie wird Leben beschrieben und wie leben Menschen. Und das ist natürlich auch ein Thema der Seelsorge und es ist auch ein Thema der Psychotherapie. Ich glaube, ohne ein unbedingtes Interesse an dem Leben des anderen, egal wie das aussieht, das muss überhaupt nicht meine Wertvorstellung entsprechen, sondern dass es mich interessiert, wie ist diese Wahrnehmung des anderen? Kann man diese Berufe auch nicht ausüben? Mhm. Aber nochmal zum Schreiben. Ich habe den Ehrgeiz gehabt, eine Doktorarbeit irgendwann zu schreiben. Die erste hatte ich ja weggelegt, ne? Da war Politik mehr als mein Leben. Und dann kam dieser Wunsch wieder auf. Und dazu sage ich jetzt mal, war natürlich auch in dem medizinischen Milieu das gang und gäbe, dass man einen akademischen Titel hatte. Aber ich habe auch gemerkt, und da stehe ich auch dazu, wenn man als Frau promoviert ist und einen Doktortitel trägt, ist das witzigerweise so gewesen, dass ein das nochmal die Türen anders geöffnet hat. Also wenn ich mich ohne Doktortitel für einen Patienten eingesetzt habe und auf Station gekommen bin, dann hat die Schwester mal so gemacht. Also ich zeige jetzt gerade, damit die Hörer das hören, mit dem Finger zur Tür, hier liegt er. Und als ich dann promoviert war, kam halt ein Kollege und zeigte mir die Akte, was da eigentlich ist.
Also eigentlich ein richtiger Gamechanger.
Das war dann auf Augenhöhe, so sage ich jetzt mal. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich eben dann doch bewusst das eingesetzt habe, auch um für Patienten was zu erreichen. Mhm. Gar nicht so für mich oder so. Und und es war das Thema. Es war wirklich dieses Hoffnungsthema, wo ich auch der Theologie wieder näher gekommen bin, von diesen anderen Studienrichtungen, weil ich gesagt habe, hier hat die Theologie was zu sagen. Und das fehlt mir in der Psychologie ganz stark. Und in der Medizin wurde ja auch damals noch, jetzt zum Glück nicht mehr so, vom hoffnungslosen Fall gesprochen. Das hat mich immer empört und schon deswegen wollte ich wissen, was ist das eigentlich? Und wie kommt sie zur Sprache und wie kann ich sie aktivieren? Mhm. Und genauso geht es ja auch mit unserer Endlichkeit so, dass wir auch in der Medizin, in der Psychologie wunderbare Behandlungskonzepte haben, will ich überhaupt jetzt mal gar nicht abwerten. Was die Medizin ist für mich auch ganz viel Hoffnung, was die Menschen heute auch an Leben ermöglicht. Und auch die Psychotherapie. Und jetzt kommt mein Aber. Das ist eben auch eine Werthaltung, die ich von Kindheit an habe, dass man eben auch Sterbende zu begleiten hat. Mit ihren Hoffnungen und mit ihren Ängsten.
Das stimmt.
Und die Menschen, die ich begleite, also speziell als Krebspatienten, das ist für mich auch interessant, die haben sehr wohl Hoffnung, sie ist oft verschüttet und das sieht man schon daran, dass sie keine höhere Suizidrate haben als die allgemeine Bevölkerung.
Oh, das ist sehr, sehr interessant.
Und ich habe noch eine andere Untersuchung gemacht, eben mit diesem Fragebogen, wo man dann sozusagen einen Wert, einen Hoffnungswert ermitteln kann. Und das hat gezeigt, dass also Ersterkrankte sehr wenig Hoffnung hatten nach der Diagnosenstellung und Rezidivpatienten, die also wiedererkrankt sind, genauso die Hoffnung, also genauso einen großen Hoffnungswert hatten wie Gesunde. So, da kommt man ja ins Überlegen, wie kommt das?
Ja.
Und
was hat das findet so man wahrscheinlich auch alles in dem Buch
das
dann, oder?
Das findet man dann auch im Buch.
Sehr schön.
Genau.
Das will ich zu viel spoilern. Sehr interessant. Ich habe eine Frage, brennt mir schon seit Beginn unseres Gesprächs auf der Seele. Wenn man so viel schreibt und so viel macht wie Sie, was machen Sie denn, um so Körper- und Geist-Gym, ist ja immer so ein bisschen der Oberbegriff von meinem Podcast. Was machen Sie denn, wenn Sie so Perspektive wechseln wollen oder sich zurückziehen wollen? Oder was ist so Ihre Strategie, die persönliche?
Ach, da habe ich verschiedene.
Mhm.
Also Bewegung ist mir auch ganz wichtig.
Ja.
Auch wenn ich mich nicht mehr so bewegen kann wie früher. Also ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe unglaublich gerne in den Wald, in die Natur und ich brauche vor allem Stille. Also meine Seele ist oft so randvoll von dem, was ich höre, was ich sehe und empfinde, dass ich, wenn ich nach Hause komme, erstmal gar nicht weitermachen kann. Ich könnte da auch nicht telefonieren, also jetzt noch eine Stunde mit einer Freundin reden. Ich habe gemerkt, dass ich zunehmend am meisten mich erhole, wenn ich keine Geräuschkulisse habe. Also es ist ja nie ganz still. Aber ich könnte nicht Radio hören, ich könnte nicht Fernsehen schauen. Also andere bringt das ja runter. Und ich habe auch keine Lust zu kochen, sondern für mich ist Stille was Wunderbares. Also sich im Garten setzen, im Garten noch ein bisschen rumbuddeln und die Vögel hören. Also das ist für mich.
Also eher so natürliche Geräusche dann.
Ja, und ich bin auch wahnsinnig gern mal allein. Also das ist für mich auch keine Einsamkeit. Ich kann schon ganz gut mit mir allein sein und ich habe jetzt auch seit langen, langen Zeiten, das klingt vielleicht komisch, obwohl man ja nur in Corona immer denkt, man hat lange, lange Zeiten auch Stille gehabt. Also ich werde jetzt nächste Woche 4 Tage ganz für mich sein und da ist es für mich einfach, da kommt meine Kreativität wieder. Also da kann ich schreiben zum Beispiel, das macht mich zufrieden, weil ich da Dinge reflektiere und bearbeiten kann. Da kommen mir Bilder, da kommen mir Ideen. Und das erfüllt mich dann.
Also fernab von irgendwelchen Einflüssen. Genau. Was ich dann auch immer so interessant finde, ist der Raum der Kirche. Das genieße ich auch immer sehr, weil man da irgendwie so ein ganz erhabenes Gefühl hat, wenn man drinne sitzt und merkt, von mir fällt irgendwie gerade dieses seelenüberfüllte Gefühl ab und man wird innerlich so ruhig. Das finde ich auch immer. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, und ich habe zum Schluss meines Podcastes immer noch so 2 Fragen, die ich immer gerne stelle. Das ist natürlich jetzt bei Ihnen gar nicht so einfach. Was sind denn, oder vielleicht zu einfach, was sind denn für Sie im Leben die 2 oder 3 wichtigsten Tugenden, die Sie so durchs Leben hindurch begleiten?
2 oder 3 Tugenden. Du musst ja auch kurz überlegen.
Ja.
Ich mag sehr, sehr gerne Direktheit. Wenn es um mich mitgeht, sowieso. Also nicht irgendwas hintenrum.
Ja, ja.
Ich glaube, wenn ich von was nicht überzeugt bin, hat mir auch mal jemand gesagt, unbestechlich. Da könnten sie mir also ganz viel Geld bieten, ich würde es nicht tun. Und ich habe selber eine sehr große Verletzlichkeit. Das würde jetzt, gibt es sicher auch noch mehr Dinge. Wenn ich erlebe, dass andere Menschen klein gemacht werden, also erniedrigt werden, das ist etwas, das halte ich schwer aus. Sei das jetzt, weil sie eben einen ganz niedrigen Status haben, wie ein Obdachloser, oder sei das. Sind das Menschen, die behindert sind oder ja, Gewalt sowieso, aber das ist, ich glaube, klar. Ja, vielleicht das so ganz kurz dazu.
Das waren ja sehr tiefe Tugenden. Sehr schön. Und zum Schluss habe ich immer noch eine Frage, was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen?
Ja.
Also da kann ich einige
können auch mehrere sein.
Also ich esse gerne Suppen. Und die können auch deftig sein, also mit Ingwer und schönen Kräutergewürzen und sowas. Und bei uns bin ich nicht der Koch, sondern mein Mann. Und ich finde, was der kocht, das schmeckt immer.
Ja, also was will man mehr? Was will Frau mehr? Ja. Schön. Und ich habe immer noch keine richtige Antwort, was Hoffnung für mich ist. Ich versuche das die ganze Zeit innerlich zu erklären mit dem Wort Hoffnung, aber es ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, es ist die Kraft, immer weiterzumachen, aber irgendwie auch immer reflektiert zu werden und dass man weiß, es ist irgendwie tief im Inneren des Körpers immer drinne. Mhm. Wie Sie es ja auch gesagt haben, in der Seele. Das ist irgendwie in jedem Menschen von uns tief drinne ist. Mhm. So würde ich das spontan jetzt beantworten. In einer Woche sage ich bestimmt noch mal was ganz anderes.
Ja, wenn Sie mögen, lese
gerne.
Ich Ihnen
sehr gerne.
Zur Hoffnung noch zwei Antworten von Schwerstkranken vor.
Sehr gerne, das ist ja auch ein schönes Schlusswort.
Als Schlusswort. Neue Hoffnung würde heißen, ich kann noch mal planen. Meine Mutter erzählte, dass ich fast gestorben wäre, als ich ein Baby war. Ich habe nur milligrammweise zugenommen. Vielleicht ist das vergleichbar mit Hoffnung. Jeden Tag ein Milligramm. Hoffnung, ja, das ist ja ein sehr vielgestaltiges Wort. Von welchem Blickwinkel aus sie betrachtet wird, dass sich etwas erfüllt, zum Beispiel Ziele, die ich habe. Aber Hoffnung ist auch mehr. Sie ist nicht greifbar. Ich kann versuchen, in die Richtung zu gehen. Manchmal bedeutet das unterwegs aber auch Schmerzen und Leid. Das Wichtigste waren immer für mich die Hoffnung, die ich mir gesetzt habe. Und als es dann nicht eingetroffen ist, habe ich trotzdem etwas bekommen.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich für dieses tiefgründige, sehr schöne Gespräch, was ich bestimmt auch jetzt erstmal ein bisschen noch sacken lassen muss. Aber es waren sehr schöne Impulse, die Sie gegeben haben.
Ja, auch danke.
Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geiststimmen.
You have to break through the spine barrier, otherwise you will never get there.